Kochbuchcheck, der Podcast. Von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke.
Mahlzeit.
Mahlzeit.
Hallo Patrick.
Hallo Gregor. Mensch, siehst du gut aus heute.
Ja, du auch.
Zusammen sind wir leidenschaftliche Hobbyköche, einer von uns passionierter Kochbuchsammler und der andere von uns, der bessere Koch.
Ja, ist klar. Wir stellen euch in jeder Folge zwei Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben, in welcher Rolle auch immer.
Heute bei uns zu Gast der Patissier Christian Hümms.
Bekannt aus...
Vom Dolder Grand, der Patissier. Bekannt aus Back dich um die Welt, die Sendung. Kennst du, hast du schon mal gesehen.
Mhm.
Mit, ich weiß nicht, wie die Gastgeberin heißt. Van der Maiklokjes, ist das richtig? Okay, spreche ich das richtig aus?
Annie
van der Maiklokjes. Und er hat ein Buch rausgebracht, das gerade sehr steil geht. Back dich um die Welt.
Ja, die Sendung heißt nicht Back dich um die Welt, sondern das große Backen bei
so,
Sat.1.
Ne? Das hatte ich aber auch genauso gesagt.
Nein, hast du nicht.
Sollen wir nochmal anfangen? Nein, das machen wir nicht.
Das machen wir nicht.
Das wird hier, wir schneiden doch nichts raus, Gregor.
Nein.
Das ist
live on
fly,
tape.
On type fly. Wie heißt das?
Live on
fly,
tape.
Live on tape. So heißt das. So ist es bei uns. Live on tape. Welcome. Und nun, nachdem wir die Anglophilie auch hinter uns lassen, kommen wir zum Kochbuch Nummer 1.
Check 1.
Und was hast du da für uns, Gregor?
Ich habe dabei Neue deutsche Küche von Frank Rosin.
Kennen wir.
Ja.
Bekannt.
TV-Koch, ne?
Mhm.
Sat.1.
Hat aber auch noch sein Restaurant.
Ja. Mhm. Mit 2 Sternen, nach wie vor. Ist auch schon lange, ne?
Mhm.
Also, muss man ihm lassen, ne? Also, Sat.1, The Taste. Topfgeldjäger, ZDF, lange an Seite von Hensler, ne? Jahrelang, glaube ich, gemacht. Ne? Kabel 1, Rosins Restaurants, also
genau.
Eine Menge TV-Erfahrung.
Ja, ja. So wie Rach damals, ne? Der Restaurant-Tester.
Genau, ist genau so ein Restaurant-Tester-Format.
Ja.
Ja. Hat schon einige Bücher geschrieben. 2013 zum Beispiel Die neue deutsche Küche, welche jetzt in überarbeiteter Neuauflage erschienen ist.
Okay.
Mhm.
Neu ist das Foto?
Das Coverfoto, glaube ich. Ne? Okay. Früher war er in Kochjacke, jetzt ist er im Freizeithemd. Ich habe jetzt nur die neue Ausgabe. Ich habe jetzt nicht beide Bücher nebeneinander gelegt.
So.
Beginnt mit dem Vorwort von Rosin. Da ist mit seiner ihm eigenen Sprache, ne? Da gibt es dann wieder Vergleich, gutes Essen, guter Sex und ja, wen das noch schockt. Ne?
So. Ach, bitte!
Ja, das ist halt Rosin. So. Und dann macht er so, dann gibt es so ein paar Grundregeln von ihm, aller Zeit ist die wichtigste Zutat und konzentrieren und reduzieren, um die Aromen zu verdichten und ja.
Salz und Zucker gehören immer zusammen.
Ja, genau. Ja, das mag ja alles auch richtig sein, aber zur Zeit und zum Verdichten komme ich später nochmal zu sprechen.
Packst du auf dein Frühstücksei Zucker?
Nein.
Nein. Okay. Ich frage nur.
Ja.
Weil es doch immer zusammengehört.
Ist das Kochen? Ist ein Frühstücksei-Pellen schon Kochen?
Ach.
Ich weiß
ist Backen
nicht.
Kochen?
Das weiß ich nicht. Gut. Also, der Look vom Buch ist erwartbar, normal, unaufgeregt und unaufregend, leider.
Das ist ne? Aber sehr schön ausgedrückt. Ich würde sagen, es ist so irgendwie 80er, oder?
Ja, also.
Also von den Fotos her würde ich sagen, es ist so ein bisschen 80er.
Ja, die Fotos sind nicht gut gealtert. Jetzt ist das Buch ja 10 Jahre alt, ne?
Mhm.
So, knapp 10 Jahre alt. Und da sieht man schon ein bisschen an den Fotos auch, dass die Food-Fotografie geht ja schon immer voran. Ne? Und das finde ich auch, die Fotos sind schon ein bisschen old-fashioned.
Die Fotos machen ja Lust aufs Rezept.
Ja, ja. In dem Fall, ja, ich meine, die sind ja in Ordnung, die sind ja okay. Ne? Aber man sieht schon, das sind nicht mehr ganz, sind ein bisschen Demodé.
Sind Demodé. Sie sind zumindest nicht Instagram. Also
nee,
da gab es das noch nicht.
Nee, das
also,
stimmt.
So.
Das stimmt.
Heute ist ja immer ein bisschen Gekleckse außenrum und
genau.
Schwabbel die Babbel. Und hier ist das alles
Krümelei drumherum,
was ich ja furchtbar finde.
Ja, aber,
und hier ist noch Porzellan der alten Schule, Seltmann Weiden, das Wellenspiel von so. Also solche Sachen sind da.
Ja,
und auch so gestärkte Tischdecken und sowas.
Mhm.
Das kenne ich noch aus solchen Freizeitrestaurants, wo man hingeht.
Okay.
So Altenberger Dom und solche Sachen.
Ja, Cover hatten wir ja schon. Ne?
Ja.
Da ist halt der Meister selbst drauf im Freizeitlook. die Rezepte sind jetzt klassisch Doppelseite wieder. Ne? Mhm. Eine Seite Rezept, eine Seite halt ein Foto. Ne?
Mhm. Ja.
Mhm. Gegliedert ist das Buch ganz klassisch nach Vorspeisen und Salate, Suppen, Gemüse, Fleisch und Geflügel, Fisch, Beilagen und Desserts. Hinten raus gibt es noch mal ein paar Grundrezepte. Das ist ja auch öfter mal so. Ne?
Ja.
Was haben wir dann so an deutscher Küche? Ne?
Tja, da
wir
haben bin ich zum jetzt
Beispiel,
gespannt.
Ja, einen Gurkensalat mit Lachs-Tatar, einen Krautsalat und einen Kopfsalat mit Sahnedressing. Ja. Dann gibt es dann Beluga-Linsen, soll eine Vorspeise sein. Beluga-Linsen mit Pernod, die sind als Vorspeise ein bisschen langweilig. Habe ich tatsächlich mal gemacht.
Mhm. Und sind die Gäste abgehauen?
Ich habe es tatsächlich für mich alleine gemacht. Okay. Es ist ein bisschen Drösch im Mund. Es ist als Beilage sind die ganz nett. Ne? Mhm. Also diese Anisnote da drin ist ganz schön.
Okay.
Na, aber als Vorspeise ein bisschen komisch. Ja. Es gibt aber zum Beispiel einen Fenchel-Orangensalat mit warmer Räucherforelle. Habe ich auch gemacht. Da wird das Forellenfilet, das geräucherte, es wird ganz sanft warm gezogen in einem Sud aus Butter und Brühe. Und das ist eine ganz, ganz geile Sache. Ne? Mhm. Das ist lecker.
Okay.
Ne? Das habe ich bisher so noch nicht gemacht. Ne? Das geräucherte
Forellenfilet ist warm gemacht, hast du vorher noch nicht?
Nee.
Ist aber
ja,
total
aber so,
sexy
so,
auch.
Ja. Nee, aber das so in so einem Sud so ganz lauwarm ziehen lassen, hat mir gut gefallen. Ne? Da gibt es Suppe, ne? Bärlauchsuppe, Steinpilzsuppe, Kartoffelsuppe, Zuckererbsensuppe mit Schweinepfote dann. Ja, gut. Also er versucht dann manchmal, glaube ich, so ein bisschen so einen extra Kniff reinzubringen.
Aber dann, halt deutsche Küche, ne?
Ja. Spinatnocken mit Parmesan, Zwiebelkuchen, Würsingrouladen, alles sowas, ne? Ein Grünkohleintopf mit Kassler und Mettwurst ist jetzt in der Gemüseregion verortet, was mich ein bisschen gewundert hat, weil es auch sehr fleischlastig ist. Aber gut, ist ja wurscht, wo es steht. Ne? Alles gut. Tafelspitz ist dabei, Rinderrouladen, Currywurst, Hühnerfrikassee, Gulasch, also alles so Klassiker. Die Königsberger Klopse, darin habe ich auch nachgemacht nach Rosin und da schauen wir uns die doch mal an. Ne?
Ja.
Da steht als erstes oben erstmal braucht Zeit. 2 Stunden.
Mhm.
Das wunderte mich ein bisschen, also weil eigentlich, ich bin ja bei den Zeitangaben, ich bin jetzt nicht der super schnelle Koch. Ne?
Mhm.
Und oft sind die Zeitangaben, finde ich, oft sehr sportlich.
Okay.
Und hier war ich jetzt nach einer Stunde sehr gut fertig. Ne? Ich weiß nicht, wo die 2 Stunden, was man da machen soll in den 2 Stunden. Ne?
Nö, vielleicht nochmal in sich gehen?
Ja, vielleicht. Also, ist ja wurscht, muss man nur wissen. Ne? Das kommt auch später nochmal. Also die Zeitangaben sind sehr üppig. Vor allen Dingen, das Buch wendet sich nicht an Kochanfänger, steht auch im Vorwort, sondern schon eher an ein bisschen geübtere Hobbyköche. Ne? Und dann umso mehr erstaunlicher, dass die Zeitangaben so üppig sind. Ne?
Gut.
Na. Aber
das wie waren denn die Königsberger Klopse?
Ja, gut. Also das alles nichts Besonderes. Also das ist, wie man sie halt macht. Ne? Hackmasse zubereiten, alles ganz normal. Ne?
Klöpse, kapern, tralala.
Genau. Aber die Soße, ne?
Ja.
Das soll man reduzieren hinterher. Und zwar das Kochwasser, wo man die gemacht hat drin. Ne? Von 2 Liter auf 1/3 soll man es einkochen lassen. Also das Kochwasser, nur aromatisiert mit einer Zwiebel.
Ja.
Also da, wo ich die Klöpse gar gezogen habe. Ne?
Ja.
Und dann soll ich das Kochwasser mit 2 Esslöffel Kartoffelstärke abbinden. Also keine Sahne, keine Bechamel, keine eigene Soße machen, sondern nur das Kochwasser.
Mit Stärke abbinden.
Mit Stärke abbinden. Und zwar mit 2 Esslöffel. Und wenn man das macht. Ne?
Ich möchte es mir nicht vorstellen.
Die 0,7 Liter Kochwasser mit 2 Esslöffel Kartoffelstärke abbindet, hat man einen Topf voll Schleim. Jetzt kann man natürlich sagen, als versierter Koch muss man vorsichtig sein mit der Stärke. Ne? Ja. Aber warum steht da 2 Esslöffel? Wenn ich das da reinkippe, habe ich...
Zonk.
Den Zonk gezogen, so ist es. Also die Soße.
Du hast das nicht gegessen.
Die Soße.
Sag mir bitte, dass du das nicht gegessen hast.
Ich hab das gegessen, ja.
Okay.
Also, die Soße ist so nix, Herr Rosin. Ne?
Nee, also das kannst du ja nicht essen. Gut, aber Salz und so hast du ja noch rein. Salz ist ja eh drin.
Salz war eh drin.
Ja. Okay.
Gut, also das war merkwürdig. So. Ja. Und vor allem dieses Reduzieren auch, naja, das ist ja so sein was er gerade schon, was ich gesagt habe im Vorwort, ne? Das Reduzieren. Bei dem wird immer ganz viel Fond genommen und dann wird das hinterher einreduziert. Mhm. Gut. So, ich habe auch noch ein Fischrezept gemacht. Ich habe mich da neben Seezunge, Zander und Forelle gab es da gedünsteten Lachs mit dicken Bohnen und Paprikapüree.
Mhm. Und? Knaller.
Warum ich auch immer das gemacht habe, ne? Ich weiß es nicht. Da waren wieder, die Zeit war wieder mit 2 Stunden angegeben. Ich war locker in 1,5 Stunden fertig. Mhm. Und das, obwohl die angegebenen Reduzierzeiten, weil ihr reduziert ja gerne, ne, die sind leider totaler Quatsch. Das muss ich einfach sagen. Die Zeiten, die ja drinstehen im Buch, die sind mindestens zu verdoppeln. Und da frage ich mich, ob das wirklich nachgekocht wurde. Da ist zum Beispiel das Paprikapüree. Ne?
Ja.
Das sind 3 Schoten Paprika plus 700 Milliliter Flüssigkeit. Und das soll ich 15 Minuten köcheln lassen, dann soll das Püree sein. Das ist einfach nochmal Suppe. Das ist nach 15 Minuten hat sich da nicht viel getan. Ne?
Mhm. Aber wenn ich mir das Bild so angucke, ich darf mal sagen, hätte das ja nie gekocht. Ja, also vom Bild her ist es ja jetzt nicht schön.
Ja, jetzt musst du nicht drauf rum.
Nein, ich sag, das ist nicht schön.
Nachtreten ist auch nicht schön.
Nein, natürlich nicht. Aber das ist so ein Bild, wenn ich das sehe, wenn ich so keine Zähne mehr im Mund habe, ja, dann ich dachte, kann ich alles lutschen. Nein, bitte.
Ja, gut, also das ist aber das Konzept bei Rosinen. Ich weiß nicht, was du davon hältst. Viel vornehmen und dann immer reduzieren.
Ja, das ist ja per se nichts Schlechtes.
Ja, ist das...
Reduzieren ist nicht... Nein, natürlich jede gute Soße, also jetzt mal wirklich Spaß ohne, nee, das weißt du doch.
Ja, das
jede
weiß
gute
ich.
Soße braucht Stunden, wenn nicht Tage, ja, die dann einreduziert wird.
Patrick.
Ja, bitte.
Aber ob ich bei so Fonds nicht vielleicht einfach ein bisschen weniger Flüssigkeit im Vornehmen einnehme?
Ja, wenn es nur Wasser ist und nichts anderes, macht das ja keinen Sinn.
Ja.
So.
So, egal. Also, dieses Gericht, Bohnenpüree, ist halt Bohnenpüree. Der Fisch war zart gedünstet, alles gut. Dafür geht es dann aber eine Frischkäsesoße da drauf. Ne? Und ein, weil ja stark reduziert,
ja,
ein Paprikapüree. Und da schmeckst du nichts mehr vom gedünsteten Fisch. Ne?
Okay.
Also, diese Zusammenstellung war so ein bisschen unharmonisch und das hätte ich, glaube ich, lieber nicht gegessen. Aber vielleicht hatte ich auch Pech mit meinen Rezepten.
Ja.
Ne? Vielleicht hatte ich einfach Pech mit den Rezepten, aber ich hatte danach auch keine Lust mehr, weiter mich durchs Buch zu kochen.
Mhm.
Es gibt noch ein paar Beilagen da drin, die sind ganz nett, so Schupfnudeln und Orangensauerkraut und Reibeplätzchen und Bratapfel, Herrencreme, rote Grütze. Das sind alles so deutsche Klassiker. Ja, ganz nett, wenn man es mag. Also ein wilder Ritt durch deutsche Klassiker, teilweise mit dem Versuch, einen neuen Twist in die Gerichte zu bringen.
Mhm. Ne?
Insgesamt haben mir die Rezepte, die ich so nachgekocht habe, leider nicht so richtig gefallen. Die Zeiten stimmten nicht. Es war alles, irgendwie war das alles unrund. Und wie gesagt, dieses Fischrezept war leider nicht lecker.
Mhm.
Aber wie gesagt, vielleicht hatte ich Pech.
Hat mal Pech.
Mal hat mal Glück. Mal hat mal Gandhi.
So.
Ne?
So, dann würde ich doch mal sagen, wir kommen doch immer am Ende dieses Besprechens zu einem Urteil.
Ja, zu einer Bewertung.
Zu einer Bewertung. Wir geben Kochpots,
ja,
weil wir ein Podcast sind.
Ja.
Von 0 bis 10. Wie viele Kochpötte würdest du denn diesem Buch geben?
Ich gebe 5 Kochpötte.
Wow.
Ja.
Das ist aber viel.
Ja, es sind deutsche Rezepte. Wer deutsche Klassiker mag und da irgendeine Sammlung braucht, da gebe ich 5.
Du hast dieses Buch schon in dein Regal gestellt, der Bücher, die du nicht nochmal anfasst.
Ja, ich hatte, glaube ich, Pech mit der Rezeptauswahl.
Okay.
Und es gibt da, glaube ich, für die deutsche Küche gibt es, glaube ich, bessere. Aber ich gebe 5 Pötte.
Gut.
Ja, gut.
Das bringt uns zu Kochbuch Nummer 2.
Das stimmt.
Am heutigen Tag.
Check 2.
Chilling. Ja, ich habe ein Buch mitgebracht. Es ist eigentlich kein Kochbuch, sondern ein Backbuch.
Ach, sind wir ein Backbuch?
Backbuch-Podcast, genau. Nein, das muss doch auch mal sein. Immerhin ist es ein Kochbuch. Zu bestellen unter kochbücher.de.
Ja, ein Backbuch-Check.
Ganz genau. Ob dieses Buch ein Klassiker ist, weil wir auch mal Klassiker bei uns haben, das kann ich noch nicht sagen. Es ist von 2022, also neu, ein Backbuch. Aber nicht irgendeins, sondern das von Christian Hüms. Seines Zeichens Chefpatissier im Dolder Grand in Zürich in der Schweiz. Und den meisten Menschen bekannt durch die Sat.1-Sendung Das große Backen. Aber das hatten wir ja schon.
Ja.
Es heißt Back dich um die Welt.
Ach, okay.
Erschienen im DK-Verlag. Untertitel 90 süße Rezepte gegen Fernweh.
Ah, das ist auch das Konzept, ja? Dass es rund um die Welt geht mit Backwaren.
Absolut.
Gut.
Auf über 200 Seiten kann die Reise beginnen.
Okay.
Back dich um die Welt ist der Name, wie ich schon sagte. Und das sind, es geht durch 18 Länder, unterteilt mit den entsprechenden Backrezepten, die Hüms eben in diesen Ländern, oder die er diesen Ländern zuordnet.
Mhm.
Die Amerikaner und Franzbrötchen als Beispiel kommen aus Deutschland.
Ja. Mhm. Amerikaner auch?
Die Backwaren, ne? Weißt du schon.
Ja, ja, ja.
Der Osterkuchen und die Engadiner Nusstorte kommen aus der...
Steiermark?
Nee, es ist mehr so die Schweiz.
Ach so.
Gleich daneben. Zimtschnecken aus Schweden, Pumpkin Pie aus den USA und so weiter und so fort. Warum das, wie ich finde, aber das haben wir im Interview, der später vielleicht auch noch, holländische Honigbrot in Russland ist... Also ich finde immer das Honigbrot, kennst du dieses wie so ein Toastbrot gemachte Honigbrot, das essen die Holländer ja von morgens bis abends.
Ja, das haben wir in den 70ern auch viel gegessen.
Richtig.
Mit dick Butter drauf.
Ne? Ordnet er Russland zu. Und aus Japan kommt, wie ich finde, gut, da muss Christian Hüms vielleicht auch drüber lachen, Grünteekuchen und Kalamansi-Tart. Jetzt kommen natürlich aus diesen Ländern jetzt nicht unbedingt hervorragende Desserts, die einem im Kopf geblieben sind.
Ne? Aber immer, wenn es um Desserts aus Japan geht, ist immer Matcha dabei. Ne? Immer.
Immer.
Ja.
Oder Litschis.
Ja.
Diese Frucht habe ich auch noch nicht verstanden eigentlich. Litschi.
Schmeckt oder? So, wie sie klingt.
Und auch diese Dragonfruit, diese Drachenfrucht, dieses weiße Ding mit diesen schwarzen Körnern. Wenn man das in Deutschland kauft, schmeckt das ja nach gar nichts.
Das stimmt. Das ist tatsächlich, ich war letztens im Ausland. Da wuchsen die und da waren sie schon lecker. Dann
da sind sie schmackhaft, das ist richtig.
Dann weiß man, wie die gemeint ist.
Hier sehen sie einfach nur gut aus und machen sich auf Früchte-Buffets ganz gut, aber sie machen ansonsten keinen Sinn.
Ja, aber back to topic.
Back to topic. Verrückt. Also, Kalamansi-Torte hatten wir aus. Ja, aber das macht das Ganze, wie ich finde, so ein bisschen holzig und so aus der Luft gegriffen. Aber man muss ja so ein Buch auch entwickeln. Ne? Man muss so ein Buch auch einen Sinn geben. Und die Idee ist ja die Reise um die Welt. Und das ist im Grunde, wie ich finde, eine ganz gute.
Okay.
Hüms gibt da so einen guten Einblick in sein Können, wobei er ja Patissier ist und bekannt ist für Desserts mit Gemüse und sehr aufwendiges Zeug. Und richtig, also das ist in diesem Buch natürlich nicht vorhanden. Ne?
Mhm.
Deswegen hinterfrage ich das auch, ob das so seine Rezepte sind. Gerade bei Brioche aus Frankreich kommt man mit einer Stunde Gehzeit klassischerweise nicht aus. Also das Rezept dort kann nicht das Rezept aus der Sterneküche sein.
Ja, aber das hast du ihn ja auch gefragt.
Das habe ich ihn auch gefragt.
Ja.
Und das ist auch einfach so. Und so gibt es ein, zwei andere Rezepte, die ich auch probiert habe, wo ich sage, das kann man besser machen, das kriegt man anders hin.
Okay.
Beispiel auch seine Brownies, die bei Social Media gelobt werden. Also es ist ja so, dass er verlinkt auch immer. Also wenn man bei ihm mit ihm verlinkt ist oder ihm folgt, so heißt das ja in der offiziellen Instagram-Sprache, dann sieht man ja auch das, was andere so machen. Und da kochen und backen viele aus diesem Buch nach und unter anderem auch die Brownies. Ich finde, da gibt es andere Rezepte, bessere Rezepte, gerade was die Feuchtigkeit angeht. Ich finde ja immer so...
Okay.
Die müssen ja sehr sapschig sein, das sind die jetzt so...
Und das lag nicht an deinem Handwerk, sondern am Rezept?
Ich finde, das liegt auch am Rezept, weil ich würde für solche Sachen wegen der Restfeuchte auch immer Muscovado-Zucker nehmen, beispielsweise als normalen, handelsüblichen Zucker, weil das mit der Feuchtigkeit besser funktioniert.
Ist
Darauf verzichtet Hüms aber komplett,
Okay.
Die Cranberries sorgen da in dem Rezept, das er hat, also er hat da Cranberries dran, anstatt jetzt, wie viele andere, einfach nur Nüsse, Walnüsse, Paranüsse. Nee, nicht Paranüsse, wie heißen diese braunen, komischen, die man ja sehr selten bekommt?
Haselnuss.
Nein, Pekannuss.
Ja, Pekannuss.
Aber du sagst Haselnuss, ich komme auf Pekannuss, ist auch schön. Also bei ihm sind es Cranberries. Aber, und das ist ja das Wichtige, es ist ein wirklich gutes Backbuch. Hier findet man neue Backideen, Kuchen, Ideen abseits der Norm, mal was ganz anderes. Okay, Schwarzwälder Kirschtorte ist natürlich drin, ist ein Klassiker. Ja. Aber eben auch viele andere. Eine Milchmädchentorte, Fla, Dobostorte und.
Mit der gezuckerten
Kondensmilch. Genau. Und die Passionsfrucht-Tart, die ich mal gemacht habe, die du ja so liebst.
Ja, das stimmt.
So, die ist da auch drin.
Ah, so. Verstehe.
Was man nicht weiß, die ist auch mit Kondensmilch.
Ja, macht ja
nichts. Aber nichts Schlimmes, um Gottes Willen. Nee. Man muss sich dieses Buch erarbeiten. Also von vorne nach hinten durchblättern, das ist jetzt nicht so, dass man sagt, ah, jetzt kommen erstmal Kuchen, dann kommt Gebäck und so weiter und fort, sondern es kommt immer wieder Unterschiedliches. Es kommt Gebäck, es kommt Kuchen, es kommt kleine Backwaren.
Ja, die ist nach den Ländern unterteilt.
Ganz genau. Für viele, also klassische Struktur. Also erst Brote, dann Plätzchen, dann anderes Gebäck, am Ende wieder Kuchen, Torten. Back dich einfach um die Welt, wander durch dieses Buch. Die Rezepte, wie du siehst, klar strukturiert. Man muss sich ja bei Backrezepten sowieso immer an Mengenangaben halten.
Sollte man ja.
Sollte man, sonst geht's schief. Und auch an Backzeiten, Gehzeiten. Und man braucht Zeit für dieses Buch auch, beziehungsweise für die Rezepte. An der Seite die Rezeptur, ein Bild und die Vorgehensweise sehr gut knapp erklärt. Dazu noch der entsprechende Schwierigkeitsgrad.
Ja.
Das muss jeder für sich selbst bewerten, wie er das so sieht.
Ja. Ist aber schön gestaltet, ne?
Nicht
unaufgeregt, ne? Unaufgeregte Fotos, aber schön.
Aber schön.
Schön modern.
Genau. Und er überrascht auch so und auch den erfahrenen Hobbybäcker mit neuen Backzeiten und Backtemperaturen. Das hat mich so ein bisschen überrascht.
Okay.
Manche Backwaren, weil normalerweise ist ja immer 180 Grad, Puff, Ober-Unterhitze, wie auch immer. Bei ihm sind manche Sachen, also Brioche 200 Grad, das hat man schon. Manche Sachen nur 170 Grad. Also das
ist das ein Unterschied, 10 Grad, 170, 180?
Ich finde schon bei manchen Sachen.
Okay.
Ja. Was ich nämlich... Also das ist nicht im Buch. Im Buch ist jetzt kein Käsekuchen drin. Aber wenn du den Käsekuchen, den klassischen gibt es ja bei verschiedenen Internetplattformen, auch bei Chefkoch und wie sie alle heißen, gibt es den besten Käsekuchen und so weiter. Und
das wird immer viele beste Käsekuchen.
Viele beste Käsekuchen und jeder hat das beste Käsekuchenrezept. Ja. Und meistens werden diese Käsekuchen geschoben bei 180. Machst du die bei 190 und je nachdem, was für eine Backform du hast, wird der Teig, also der Mürbteig, ein bisschen krosser und hält dieses Krosse.
Länger
als wenn du das bei 180 machst nur, finde ich. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Deckt sich mit vielen anderen Erfahrungen.
Okay.
Und das bleibt ein bisschen krosser. Und die Feuchtigkeit sappt und suppt sich nicht so durch.
Okay, aber da muss man, das ist ja auch sehr unterschiedlich von Ofen zu Ofen, ne? Weil die sind alle nicht so genau.
Absolut.
Dein Ofen mag jetzt ein Präzisionsinstrument sein, aber...
Ja,
das ist ja die 7. Empfehlung. Viele sollten ja ihren Ofen tatsächlich mit dem Thermometer überprüfen, ob die Temperatur...
Das ist in der Tat richtig.
Ob die Temperatur tatsächlich
ist. Ne? Es gibt nämlich viele Öfen, bei denen kann man 170 einstellen.
Ja, die halt viel zu heiß
sind. Und sind bei 200. Das gibt es von diesem großen schwedischen Möbelhaus. Hatte ich nämlich mal einen Ofen. Wenn ich den auf 160 eingestellt habe, war der schon bei 240.
Ja, das ist
ich hätte schon Pizzas machen können. So. Und jetzt habe ich einen Ofen, der hält so die Hitze, wenn ich dachte immer, man lässt den Käsekuchen drin, ruhen und macht dann auf irgendwann. Das habe ich einmal gemacht und der war wirklich schwarz. Okay. So hat der die Hitze gehalten. Also das war natürlich gut, war noch essbar, ist alles gut. Ich schmeiße ja solche Sachen auch nicht weg. Das ist ja dann, mein Gott, es kommt ja nicht Königin Elisabeth bei mir am Sonntag vorbei, die ich beeindrucken muss. So, das also dieses Buch macht Sinn.
Ja.
Es ist dann wirklich nach langer Zeit, es gibt wenig Kochbücher auf dem Markt. Es gibt wenig Backbücher auf dem Markt, die ich uneingeschränkt empfehlen kann oder wo man Rezepte hat. Das letzte, wo ich immer noch sehr begeistert bin, ist, sie kocht ja leider nicht mehr, sie ist jetzt in der Politik, von Sarah Wiener.
Okay.
Das Backbuch, das ist auch für mich ein Klassiker, muss ich ehrlicherweise sagen. Und dieses hier von Christian Hüms reiht sich jetzt da ein.
Schön.
Das ist jetzt das Zweite, was man sich immer so zur Brust nimmt und sagt, so jetzt backe ich am Wochenende, weil ich backe ja immer am Wochenende.
Das stimmt.
Nicht? Was machst du so am Wochenende? Du schläfst immer sehr viel.
Ja, ich schlafe sehr gerne.
Ich backe dann. Backe mich dann um die Welt.
Ja.
Von daher kann ich dieses Kochbuch empfehlen.
Sehr gut. Und wie ist deine Wertung? Wir vergeben ja bis zu 10 Kochpots.
Pots. Ich würde diesem Backbuch tatsächlich 7 Kochpots geben.
Toll.
Ja.
Das ist eine sehr hohe Wertung. Ne?
Absolut, weil man dieses Buch sehr oft in die Hand nimmt. Und ich habe auch schon einige Sachen daraus gebacken, die Sinn machen. Und das Schöne, sobald dein Kochbuch oder Backbuch die ersten Fettspritzer und eckige Blätter und so weiter und so fort bekommt, dann ist es ja ein Klassiker deiner Küche geworden.
Das stimmt.
So.
Und du hast dich ja auch mit Christian Hüms unterhalten.
Ne? Das ist richtig.
Sollen wir da mal reinhören?
Das sollten wir tun.
Ja, dann.
Das Interview.
Ja, Christian, aber schön, dass das geklappt. Darf ich den Christian sagen? Ja, ich sag Christian, Patrick.
Ja, ja, auf jeden Fall, kein Problem.
Back dich um die Welt 90 Rezepte. Das Buch habe ich vor mir liegen, habe auch schon einiges daraus gebacken tatsächlich. Das funktioniert, das ist immer schön, wenn Rezepte tatsächlich funktionieren. Was erst erstaunt ist, die Aufzählung bzw. das Buch, wie es überhaupt aufgebaut ist. Es ist nicht so, es geht los mit Plätzchen, Brot, Torten etc., sondern es ist eine Reise, tatsächlich eine Reise um die Welt. Sind das alles deine Rezepte? Nein.
Nein, das sind natürlich nicht alles meine Rezepte, aber ich habe jetzt 20 Jahre lang Berufserfahrung in der Gastronomie und muss sagen, ich habe einen sehr, sehr großen Freundeskreis und kann darauf immer wieder zurückgreifen. Also so ist das ganze Buch halt letztendlich entstanden. Der Großteil der Rezepte ist natürlich, stammt aus meiner Feder, aber zum Beispiel aus meiner Lehre, von Arbeitskollegen, die mich begleitet haben, die zum Teil auch in den Ländern jetzt leben, aus denen die Rezepte kommen.
Jetzt sagst du selber aus deiner Lehre, der Oberhausener, der dann beim Johann Lafer anfängt und jetzt drei Sterne Desserts macht. Wie viel drei Sterne oder Patissier des Jahres ist denn in diesem Buch? Hand aufs Herz.
Hand aufs Herz? Eigentlich gar keine. Es ist wirklich was ganz anderes als das, was ich eigentlich 20 Jahre lang gemacht habe. Es ist wirklich darauf ausgelegt, dass das wirklich jeder zu Hause auch hinbekommt. Und die Arbeit, die ich in den Spitzenrestaurants geleistet habe in den letzten 20 Jahren, die ist auf jeden Fall wesentlich aufwendiger und eigentlich kaum in der heimischen Küche umzusetzen. Deswegen ist es mir wichtiger gewesen, das, was du am Anfang schon gesagt hast, dass die Rezepte alle funktionieren, das ist mir das Allerwichtigste und dass es auch jeder zu Hause hinbekommt.
Das wäre nämlich auch die erste kritische Nachfrage gewesen. Wenn ich mir das Rezept vom Brioche nehme, dann frage ich mich, ob das tatsächlich Hüms Brioche ist oder ob das ein Brioche ist, was man, ich sag mal, für die gemeine Hausfrau oder den Bäcker zu Hause kreiert hat. Wegen den Ruhezeiten, allein schon wegen den Ruhezeiten.
Ja, es ist auch eine der häufigst gestelltesten Fragen gleich am Anfang, aber es heißt häufigst gestelltesten. Ja. Aber es hat mich schon mal ein Journalist darauf angesprochen, dass ja eigentlich die Ruhezeiten speziell beim Brioche eigentlich über die Nacht halt letztendlich gehen. Und wenn ich den zum Beispiel im Gourmet-Restaurant im Brioche machen würde, dann würde ich den tatsächlich über Nacht in den Kühlschrank stellen. Aber das ist natürlich für die meisten zu Hause gar nicht realistisch umzusetzen. Deswegen ist es auf jeden Fall ein Brioche, der von der Konsistenz und von der Porung auf jeden Fall einem Französischen sehr, sehr nahe kommt und dann noch ein bisschen Honig obendrauf und das Ding ist ziemlich gut.
Da muss das passen. Das heißt, dieses Buch ist eigentlich für die Zuschauer oder Zuseher von Das große Promi-Backen, wo du ja ganz weit vorne dabei bist, gedacht, sag ich mal.
Ja, definitiv. Also das ist auf jeden Fall die Zielgruppe Nummer eins, muss man ganz klar sagen. Weil das natürlich auch die, ja, für mich persönlich das Wichtigste ist halt einfach, das Feedback von den Leuten halt zu bekommen, die zu Hause backen, sei es jetzt meine Eltern, Freundeskreis, aber auch natürlich das Medium Instagram, wo ich natürlich sehr viel Feedback bekomme.
Wieso hat das so lange gedauert, bis das erste Backbuch kommt? Ich muss ja sagen, ich bin von diesem Buch deswegen so begeistert, weil es A funktioniert, ja, weil es B Rezepte sind, die anders sind. Also es macht Lust, mal neue Sachen zu entdecken, neue Löcher zu backen. Und es ist nach erstaunlicherweise, wobei sie ja nicht die größte Köchin ist, wenn man das sagen kann, von Sarah Wiener, das Backbuch hat auch sehr gut funktioniert. Wieso hat das so lange gedauert?
Es dauert immer, weil es einfach sehr viel Arbeit ist halt. Ne? Die Rezepte, ich habe das jetzt alles während des Lockdowns quasi zusammengeführt, also auch hier auch in der Schweiz hatten wir natürlich einen Lockdown. Ich habe die große Chance bekommen, halt nebenbei so ein bisschen fürs Personal zu backen und da sind die meisten Rezepte dann letztendlich perfektioniert worden. Und ich habe einfach, sage ich mal, 6 Jahre zwischen dem ersten und dem zweiten gebraucht, weil natürlich auch, du brauchst halt Zeit, die Rezepte auch zusammenzufinden, ein Motto zu finden. Da musst du die perfekte Umgebung haben, du musst ein sensationelles Team haben, was dir natürlich auch den Rücken frei hält für so eine Arbeit, weil das natürlich sehr, sehr arbeitsintensiv ist. Und sagen wir mal so, hier hat tatsächlich alles gepasst. Sowohl das Team war sensationell, hat mir den Rücken frei gehalten, das Haus hat mir die Freiheiten gelassen und der Verlag war selbst sehr groß interessiert daran, ein neues zu machen.
Ja, und es ist wie ich schon sagte, sehr, sehr gelungen. Was ist denn das schönste Rezept oder was ist dein Lieblingsrezept in diesem Buch?
Jeder, der mich kennt, der weiß, dass die Franzbrötchen mein Favorite sind. da haben viele Leute darauf gewartet, dass das Originalrezept quasi von mir jetzt reinkommt.
Wer deinen Instagram-Account kennt, der weiß, jede zweite Story sind eigentlich im Moment gerade Franzbrötchen.
Das ist richtig. Es ist auch das tatsächlich häufig nachgebackene Rezept, was es aus diesem Backbuch gibt. Also die Vielfalt ist groß. Also es haben schon wirklich sehr, sehr viele Rezepte stattgefunden, bis auf die ganz exotischen. Aber die Franzbrötchen sind auf Platz 1. Das macht wirklich jeder nach.
Aber warum? Was macht diese Franzbrötchen so besonders? Ich meine, du bist aus Oberhausen, also da gab es eigentlich keine Franzbrötchen.
Nein, natürlich nicht. Aber ich habe fast 10 Jahre in Norddeutschland gearbeitet und muss sagen, Hamburg ist die schönste Stadt, in der ich je gelebt habe. Also Zürich kommt dem immer näher, muss man sagen. Grund ist die Menge des Wassers. Also der Zürichsee ist sehr verlockend, muss man sagen. Und es hat so ein bisschen auch dieses hanseatische Feeling, weil die Möwen auch mit am Start sind und so. Das ist halt alles ganz nice. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ich denke sehr, sehr häufig an Hamburg. Und Hamburg und Franzbrötchen oder Norddeutschland und Franzbrötchen, die beiden Sachen sind nicht von der Hand zu weisen.
Wenn wir über die Rezepte sprechen und die Nachback- oder die Nachbackbarkeit, wenn man so will, was machen die meisten falsch? Was machen die meisten Bäcker zu Hause falsch, Hobbybäcker?
Ich glaube, die Geduld. Kochen ist halt immer noch was anderes, Kochen geht schneller, aber beim Backen brauchst du wirklich die Geduld. Ich meine, du hast das beste Beispiel gerade genannt mit dem Brioche. Selbst der braucht Zeit. Aber beim Touren des Teiges zum Beispiel, bei der Blätterung, beim Blätterteig selbst, du brauchst halt einfach die Ruhe. Der Mürbeteig muss gut durchgekühlt sein bei einfachen Sachen. Und diese Ruhezeiten und Gehzeiten, die müssen halt eingehalten werden. Und ich glaube, das ist mit einer der häufigsten Fehler, ja. Mhm.
Trends spielen ja eine große Rolle auch bei euch in der Patisserie. Zuckerreduziert soll es jetzt immer sein. Funktioniert aber nicht, oder? Funktioniert nicht immer.
Nein, nicht beim Backen.
Okay. Wollen wir auch nicht länger drüber reden.
Es ist ganz nett. Nein, es ist ganz nett. Ich habe selber auch mit Zuckeralternativen mal experimentiert. Aber wenn ich das Original weiß, also wenn ich weiß, wie das Original schmeckt und weiß, welche Konsistenz dieser Zucker letztendlich auch mit sich bringt, die Alternativen, das kommt dem nicht dran. Neue Rezepte, was ganz Neues zu kreieren, das kann durchaus ziemlich geil werden. Aber diese Klassiker, die jetzt auch in dem Buch sind, du brauchst halt den Zucker. Das ist halt einfach dieses Karamellisieren.
Gib die Farbe.
Beim Backen die Farbe. Ja. Gib die Farbe, gib die Konsistenz, gib die Saftigkeit, weil die Hülle von außen zum Teil aufgrund des hohen Zuckeranteils karamellisiert, die Feuchtigkeit bleibt im Gebäck. Also sonst geht leider nicht nach.
Wenn wir über dieses Buch sprechen, wer hat denn die Auswahl getroffen? So Honigkuchen ist jetzt russisch beispielsweise. Desserts in Japan sind ja rar gesät. Also dann habe ich eine Torte mit Matcha. Okay, kann man. Weißt du selber, kann man machen. Wer hat diese Auswahl getroffen? Ist ja natürlich auch schwierig. Also ich meine, man hat wahrscheinlich irgendwann die Idee gehabt, kommt, lass uns so eine Reise durch die Welt machen, weil es gibt ja sehr viele schöne Backwaren aus unterschiedlichen Ländern. Also gerade Portugal, diese kleinen Teile, die man Pastel. Sich da... Ja, hör mal, die kannst du dir ja... Wahnsinn. Wie ist das?
Also die Auswahl habe ich getroffen. Eine Absprache mit meinen beiden Sous-Chefinnen. Das ist einmal zum Usina Calori und einmal die Jess. Und die beiden standen mir natürlich in diesem Projekt die ganze Zeit zur Seite, so wie das gesamte andere Team natürlich auch. Aber mit den beiden habe ich sicherlich das Grand rausgesucht, was wir an Rezepten machen. Insgesamt hatten wir, glaube ich, 120 Rezepte zur Auswahl und dann sind es halt diese 90 geworden. Die Honigtorte war tatsächlich, das ist wirklich ein reiner Zufall gewesen. Wir hatten nämlich gerade eine arabische Familie im Haus, die hat sich diese Torte bestellt, den Honigkuchen. Und es ist ja eher Osteuropa, muss man ja sagen. Das steht jetzt nicht ausschließlich für Russland, sondern es gibt das auch in Ungarn etc. pp.
Ich habe sogar eher gedacht, das kommt aus Holland. Ich habe irgendwie
nee,
die Holländer essen. Echt nicht? Ich habe immer gedacht, die Holländer kaufen dieses komische Honigbrot.
Also ich würde es jetzt nicht unterschreiben, weil was ich auf jeden Fall festgestellt habe, ist zum Beispiel auch bei den Lemmings, die ja eigentlich aus Australien kamen, dass die zum Beispiel auch unter einem anderen Namen in Ungarn kommen. Dann schreiben mir Freunde von mir, wirklich sehr gute Freunde von mir, sie kennen das eigentlich unter dem und dem Namen. Also ich glaube, dieses Internationale und dass diese Gebäcke aus dem einzelnen Land quasi in andere Länder geschwappt sind, das ist auch ein ganz cooles einfach so ein Beiwerk, was eigentlich gar nicht geplant gewesen ist, dass das viele einfach unter einem anderen Namen aus einem anderen Land kennen, weil es vielleicht dann vor ein paar Jahren mal aus dem Urlaubsland mitgenommen worden ist, zu Hause nachgemacht worden ist, einen anderen Namen bekommen hat. Das ist ganz interessant. Und wie gesagt, das mit der Honigtorte war tatsächlich ein reiner Zufall. Ich kannte sie vorher nicht. Ich musste selber ein Rezept rausgoogeln. Mhm. Und dann kam das letztendlich dann dabei, dann kam dieses Rezept dabei rum.
Rausgoogeln. Welches Kochbuch oder Backbuch hast du denn als letztes in der Hand gehabt, außer deinem?
Boah, ein Kochbuch?
Naja, oder du kochst ja selber gerne. Ich meinte, eigentlich würde mich das Backbuch mehr interessieren. Welches Backbuch oder welches Buch, was zum Kochen oder Backen gehört, hast du das letztes Mal in der Hand gehabt?
Also ich habe jetzt zum Schluss ein Backbuch geschenkt bekommen von Marco De Andrea. Das ist ein Chef-Patissier aus Hamburg, der arbeitet im Fontenay. Und das war so das Letzte, was ich so in der Hand hatte.
Nimmt man sich da...
Und reingeguckt
habe. Okay. Holt man sich da Inspiration oder holst du dir deine Inspiration woanders? Wer dich kennt, also das weiß wahrscheinlich nicht jeder, aber wer dich mal erlebt hat, also nicht dich, aber deine Kreationen, hat ja jetzt mit diesem Buch hier so gar nichts zu tun. Das sind ja Gemüsedesserts, es geht um Fichte, Tanne, kann ich mich erinnern. Es ist wahnsinnig wild und wahnsinnig spannend und wahnsinnig interessant. Und man geht weg und denkt sich, wow, was war das jetzt? Aber die Inspiration, kommen die aus Büchern oder wo kommen die her?
Oh, die kommen an den abstrusesten Orten. Urlaub natürlich, wenn man welchen hat, dann auf jeden Fall Urlaub. Ansonsten ganz normal, auf der Straße halt. Ne? Das ist, du gehst halt irgendwo rum oder du gehst essen mit Freunden und vielleicht das ganze Gericht spricht dich gar nicht an, sondern die spricht nur eine Konsistenz oder eine Komponente von dem ganzen Teller spricht dich an. Und das pickst du dir dann einfach raus und baust dir daraus dann mit der Erfahrung, die du letztendlich dann auch hast, baust du dir dann deinen eigenen Desserts zusammen. Und beim Backen ist es halt einfach so, da ist ja nichts wirklich Neues dabei. Das sind ja tatsächlich alles Klassiker. Die Rezepte, wie gesagt, haben sich über 20 Jahre angesammelt. Ich habe ja nur ein paar Sachen jetzt schon gesehen in meinem Leben. Und dann modifiziere ich einfach mit der Berufserfahrung, mit den technischen Möglichkeiten, die mir heutzutage zur Verfügung stehen, dass ich halt einfach versuche, das Gebäck vielleicht noch ein Stückchen zu verbessern oder mehr zu meinem persönlichen Gebäck zu machen.
Ich glaube, du wirst mir beipflichten, die Zutaten oder gute Zutaten spielen eine große Rolle, wenn nicht sogar die wichtigste Rolle. Wie ist das, wenn Christian Hüms durch Köln beispielsweise läuft oder durch Zürich, obwohl durch Zürich, wenn man da läuft und die, wie heißen sie, Luxemburgerli zu sich nimmt, das ist eine andere Geschichte. Aber wenn er durch Köln läuft bei diesen ganzen Kettenbäckern, die ihre Streusel und 100.000 Berliner in der Auslage haben, greifst du dazu oder?
Zugreifen tue ich nicht. Also so eine Bäckerei oder eine Konditorei, die muss mich schon vom Design her ansprechen. Also wenn man sich da so ein bisschen Mühe gegeben hat, dann ist es so, dieser erste Anreiz, weil du weißt ja gar nicht, wie es schmeckt. Du siehst als erstes den Laden und wenn der dir, sag ich mal, optisch schon, wenn der dich anspricht, weil es einfach schön gemacht ist, egal in welcher Form, ob es jetzt minimalistisch ist, richtig rau gehalten ist oder ja, wenn es sich einfach da unterscheidet, dann geht man schon mal rein und dann schaue ich mir natürlich auch das Gebäck halt an und wenn es mich anspricht, dann kaufe ich es halt. Ne? Und deswegen, aber bei diesen großen Bäckereien, ich habe selber Freunde zum Beispiel, die arbeiten in einer Großbäckerei, die geben da genauso Gas. Also das ist halt, man darf das nicht unterschätzen. Also es ist jetzt nicht so, als wenn die lieblos an die Sachen rangehen. Es ist halt einfach nur auf Masse halt. Ne? Das ist halt der große Unterschied. Das ist halt alles.
Lieblos an die Sache rangehen. Ich glaube, Christian Hüms wollte erstmal Stuckateur werden. Hat dann bei Johann Lafer angefangen, nicht? Und ist dann sehr schnell... Also für mich sehr schnell, wenn man das so sieht, Patissier des Jahres geworden, mehrfach. Was macht das mit einem? Ändert das auch den Geschmackssinn?
Nein, überhaupt nicht. Also gar kein, also überhaupt nicht. Das verändert einen überhaupt. Also in keinerlei Form. Nee, meine Eltern halten mich immer schön am Boden, sodass ich da nicht abhebe. Die Auszeichnungen sind immer eine Teamleistung. Also wie gesagt, ich bin da wirklich unfassbar dankbar dafür, was so die letzten 20 Jahre alles an Menschen an meiner Seite gestanden hat, die mir den Rücken freigehalten haben, damit ich das tun kann, was ich tue. Aber verändern tut das einen überhaupt nicht. Ne? Und wie gesagt, Johann war halt eine Station.
Ja, hat dich der Erfolg ein bisschen überrannt? Oder warst du zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort?
Ich glaube, das trifft es tatsächlich. Also ich war damals 28 Jahre alt. Das heißt, ich habe ja jetzt meine beiden Lehren schon hinter mir gehabt. Ich habe zum Konditor und zum Koch meine Ausbildung genossen, war dann bei Johann Lafer, bin dann nach Hamburg, war im Luce Jakob, bin dann zu Sven Elberfeld ins Ritz-Carlton Wolfsburg, das erste Mal 3 Sterne. Und dann bin ich ein Jahr später wieder gewechselt, aber nur, weil sie meinen Arsch hinter meinen Kulissen schon verkauft haben. Das heißt, mein dann zukünftiger CEO, also der Geschäftsführer Frank Nagel, der kannte Sven Elberfeld sehr, sehr gut und Elberfeld kannte wiederum Edelmann sehr gut und die haben das quasi dann untereinander ausgemacht und ich wurde dann irgendwann ins Büro geholt und gesagt hat, Christian, da macht ein neues Hotel auf der Insel Sylt auf, hast du nicht Lust? Dann habe ich gesagt, ja gut, und was sagen Sie dazu, Chef? Weil Sie sind ja nicht, also Elberfeld, Sie sind ja nicht so begeistert, wenn die Leute Sie nach einem Jahr verlassen. Und er sagte dann, nee, das ist alles gut, das sind Freunde. Und dann habe ich da oben angefangen und dann ging es quasi 2 Jahre, also ich habe 3,5 Jahre da gearbeitet und so nach 1 Jahr, 1,5 Jahren ging es dann los, dass die Presse aufmerksam geworden ist auf mich als Person und ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 28, 29 war ich da bestimmt schon. Also das, ich war da kein Jungspund mehr.
Ich finde das bewundernswert, weil das ist eine unfassbar tolle Karriere, finde ich, in dem Alter schon. Und dann kommt so ein Backbuch, wo man wirklich stolz drauf sein kann, weil ich glaube, das Feedback ist ganz besonders, ne?
Ja, das ist das, wie du siehst, also man sieht es quasi am Strahlen. Ja, ja. Also das ist brutal gerade. Also es ist echt der Hammer. Wir sind seit 4 Monaten. Ich werde so häufig darauf angesprochen, das ist richtig. Also mich macht es sprachlos zum Teil, aber einfach nur glücklich.
Christian lacht wie ein Honigkuchenpferd. So.
So sieht's aus.
So sieht's aus. Sehr schön. Wie geht es weiter? Also ich habe ja die eigentliche Sterneküche, Sternepatisserie angesprochen. Wie geht es weiter? Ist das Interesse, denn das Interesse an Christian Hümps ist, glaube ich, sehr groß. Du hast einen sehr guten Background und kann man denn die Sterneküche, Sternepatisserie auch irgendwann erwarten?
Das glaube ich eher weniger. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, in die ferne Zukunft schaue, so 5 Jahre voraus, ich glaube tatsächlich eine Bäckerei oder eine Konditorei, wo man meine Waren kaufen kann, das ist, glaube ich, das, was ich wirklich in der Zukunft machen möchte. Der Ansatz ist ja immer der, den ich auch in der Sterne-Gastronomie habe, also Perfektion. Aber die Perfektion ist jetzt, sage ich mal, nicht mehr auf einem kleinteiligen Dessert am Abend in einem 8-Gang-Menü fokussiert, sondern der ist dann zum Teil beim Brioche beispielsweise oder bei meinem Franzbrötchen oder bei Madeleines. Es ist halt einfach, der Fokus liegt dann einfach auf einem anderen Teil, aber die Perfektion ist die gleiche oder der Antrieb zur Perfektion ist derselbe.
Ist das dann vergleichbar mit Sterneköchen, die 3 Sterne gekocht haben und dann sagen so, ich habe jetzt keine Lust mehr auf den Firlefanz? Ich will lieber ehrliche Küche machen?
Nein, das hat, glaube ich, nichts mit ehrlich zu tun. Ich glaube, das sind 2 komplett verschiedene Welten.
Ich meinte das auch nicht respektlos. Das
ist ein Walddessert.
Ja. Ich wollte nicht, sagen, hier so ein bisschen, da ein bisschen, hier Schnick, Schnack, Schnuck, da ein bisschen eine Sphäre und so. Was durchaus seine Berechtigung hat, sowieso. Aber ob man das ewig machen will?
Nein, also für mich stand fest, dass ich das nicht ewig machen will. Ich habe mir den größten Traum erfüllt, an der Seite von Jan Hartwig den 3. Stern mit zu kochen und ich habe sicherlich meinen Teil dazu beigetragen in München im Atelier. Das war das Größte, was ich bis dato erreicht habe. Also größer als jede einzelne persönliche Auszeichnung war es halt einfach in diesem Team 3 Sterne zu kochen, weil das ist tatsächlich so, dass ich meine, es gibt nicht viele auf der ganzen Welt. Es sind ein paar hundert, also nicht mal ein paar hundert, die 3 Sterne haben und davon Teil zu sein, in diesem aktiven Team zu arbeiten und die Desserts dafür zu kreieren, das war das Größte, was mir je passiert ist und ich wusste darüber hinaus, was will man jetzt noch erreichen? Die Einzelauszeichnung hast du schon bekommen. Du willst für junge Leute, für junge Patissiers Platz machen, dass nicht immer wieder die Alten ausgezeichnet werden mit ihrer Erfahrung, sondern du willst Platz machen. Und eigentlich hat mich tatsächlich dieses Backen immer schon fasziniert. Ich meine, ich habe die Ausbildung nicht umsonst genossen. Und die Reichweite zum Beispiel durch das große Backen ist halt einfach phänomenal und gigantisch. Und ich wusste einfach, da liegt eher meine Zukunft und wollte dann tatsächlich den Absprung schaffen. Den habe ich geschafft und da werde ich weiter dran arbeiten, dass das, was ich mache, tatsächlich für jedermann zu erhältlich ist.
Das heißt, die 30 Rezepte von den 120, die jetzt noch nicht im Buch gelandet sind, landen dann im Back dich um die Welt Teil 2. Da werden wir sie wiedersehen.
Da warten wir nochmal ab. Also jetzt, ich habe noch nicht die großen Planungen, ein zweites zu machen. Also klar, es ist die Anfrage da. jetzt gleich weiterzumachen, aber es wird wahrscheinlich kein Back dich um die Welt 2.0 geben, sondern es wird dann eher wahrscheinlich, das was noch fehlt, ist der Aufbau von Torten. Das ist halt ein großes Kapitel auch bei uns in der Backsendung, das natürlich immer die Highlight-Aufgaben sind. Und auch da habe ich natürlich gewisse Berufserfahrung und auch ein riesiges Portfolio an verschiedensten Rezepten. Und ich glaube, da ist, glaube ich, die Nachfrage größer, dass dann durchaus die ein oder andere Hochzeitstorte, Geburtstagskuchen, es gibt so viele Leute, die zu Hause für ihre Family, Freunde backen, die vielleicht jetzt nicht einen Frankfurter Kranz haben wollen oder eine Schwarzwälder, sondern eher, sag ich mal, eine Wiener Masse mit verschiedenen Füllungen. Und da könnte sein, dass das eventuell mal in der Zukunft ins Gespräch kommt.
Christian, das hat mich sehr gefreut.
Ja, das auf jeden Fall.
Danke erstmal, Christian.
Sehr gerne.
Danke, danke. Ich bin ja sehr gespannt auf das zweite Kochbuch, beziehungsweise ja, Backbuch. Da wird noch was kommen, glaube ich.
Ja, aber das besprechen wir auch hier beim Backbuch-Check.
Sobald es da ist.
Ja.
Bist du denn Bäcker eigentlich mehr oder
nein,
mehr Koch?
Nein, nicht so. Ich koche lieber. Ich
ja?
koche lieber.
Ja,
Backen mache ich 4-5 Mal im Jahr, das reicht mir.
Was stört dich denn daran so?
Weiß ich nicht.
Eigentlich ist das doch viel einfacher. Man muss sich ja nur an die Sachen halten, die da drin stehen, und das war's.
Ja, ich weiß nicht. Wenn ich mich in die Küche stelle, dann koche ich lieber. Herzhaft als Backen. Obwohl ich liebe ja Gebäck. Aber so ist es halt.
So ist's.
So ich ist's. Ich esse dann immer deinen Kuchen.
Den ich mitbringe, ja. Den ich am Wochenende gebacken habe.
So. Das stimmt.
Das war's, dann würde ich sagen, für dieses Mal wieder. Alle Links zur Folge findet ihr in den Shownotes und unter kochbuchcheck.de, da auch ein paar Rezepte aus den Büchern, die wir vorgestellt haben. Auf Insta und Facebook sind wir auch zu finden unter kochbuchcheck. Und wie immer freuen wir uns über eure Nachrichten.
So ist das. Ja? Tschüss, sage ich.
Servus.
Tschüss, Patrick.
Ja? Goodbye, Gregor.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Und immer lecker bleiben.
So. Jetzt gehen wir da mal her, ja. Machen wir Platz da, weg vom Tisch, ja. Das ist doch hier der Podcast Kochbuch-Check, oder?
Ja.
Da habe ich jetzt mal ein richtig gutes Kochbuch mitgebracht. Hier, ist das was? Aufgepasst. Da, der große Lafer Backen, ja. Ist das was? Da habt ihr alles drin, das könnt ihr da mal besprechen, ja. Doppelt gefüllte Topfenknödel, Dattel, Mandarinenbuchtel, Buttercreme, Bananen, Ballatschicken, Waldviertel, Punsch, Marillentorte und nicht zu vergessen, ja, die Mohnnudeln und der Kaiserschmarrn. Ist das was? Hä? Ist das was, frage ich. Lecker, oder? Gut. Nicht.
Nein.
Also, dann packen wir es wieder ein, ja, oder?
Ja, ja, bitte.
So, Freunde, ja, dann hören wir uns das nächste Mal wieder oder eben auf kochbuchcheck.de.